Mein Podcast Essen, Trinken, Reden. Und ich freue mich, heute einen besonderen Gast hier zu haben. Einen sehr, sehr guten Läufer, einen Mittelstreckenläufer. Und Laufen ist wirklich eine Volkssportart geworden. Und hier sitzt jetzt tatsächlich bei mir Andreas Wolter. Hallo.
Servus, danke fürs Einladen.
Ja, sehr gerne. Wir werden auch dann was essen. Ja, das steht noch am Herd.
Noch besser.
Genau. Du, Andreas, bevor wir auf deine Karriere zurückblicken, warum ist denn Laufen so ein Volkssport geworden? Warum freuen sich so viele oder freuen sich so viele an dieser Sportart? Was glaubst du?
Ja, es ist einfach auf der einen Seite rein von den Voraussetzungen, du brauchst im Prinzip Schuhe, das würde ich jedem empfehlen, dass man gescheite Laufschuhe hat, aber der Rest ist de facto egal. Das heißt, du kannst, egal wo du bist, egal wie spät es ist, es gibt in 99,9% der Fälle keine Ausreden, du kannst rausgehen und laufen. Also das ist einfach von den Voraussetzungen einfach und halt auch leistbar für jedermann, sage ich einmal.
Aber glaubst du tatsächlich, dass es daran liegt, dass die Leute deswegen so gerne laufen, weil es so praktisch ist? Oder glaubst du, dass sie eher so viel eher hoffen, dass es auch mit Gewicht etwas bringt oder eben auch in der Fitness, weil Laufen ja doch allgemein sehr als Gesundheitssport bekannt ist.
Ja, das auch. Also das ist einer von mehreren Faktoren, denke ich. Es ist halt einfach und kostengünstig. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es ist sehr, sehr effektiv jetzt im Hinblick auch auf gesundheitliche Aspekte und natürlich bei vielen auch der Abnehmaspekt, weil du natürlich beim Laufen viel Kalorien verbrennst.
Ist das so? Tatsächlich?
Soweit ich weiß, ja, beziehungsweise kannst du es natürlich auch lang durchführen. Es gibt vielleicht irgendein, was man heutzutage unter Hit-Workouts, irgendwelche Intervall-Kraft-Workouts, kannst du natürlich verbrennen, wahrscheinlich viel, aber kannst halt nicht so schnell mal 45, 60 Minuten in einem durchmachen. Das Laufen ist halt da immer noch ein sehr effizienter Sport für das Ganze und darum denke ich, dass das so beliebt ist. Und was natürlich noch der Zukunft zukommt, darf man nicht vergessen, ist ein bisschen so dieser mentale Faktor, vielleicht der psychologische Faktor, dass einfach das Laufen, viele machen es neben dem Beruf, einfach ein bisschen um den Stress loszuwerden, Dampf abzulassen. Und es ist schon, wenn man reinkommt und ein bisschen so in das Laufen reinkommt, ein bisschen ein Reiz, einfach der Kampf mit sich selbst. Man will immer besser werden, man will seine eigenen Bestzeiten schlagen. Man muss jetzt gar nicht darum gehen, dass man hier im Volkslauf vorne ist oder bei Olympischen Spielen dabei ist, sondern einfach, dass man sagt, okay, ich habe jetzt begonnen, ich habe irgendwie eine Motivation, dass ich besser werde, was kann ich verbessern, und dann kommt man in so einen positiven Strudel rein und das ist, glaube ich, auch, also das sind diese Faktoren zusammen, bedingen halt, dass das Laufen doch recht populär ist mittlerweile.
Du hast ja schon wirklich sehr, sehr viele Dinge zusammengeholt und zusammengefasst, aber kommen wir nochmal zurück zum Aspekt des Gewichts. Du sitzt hier vor mir und ich kenne dich ja schon Jahre, auf das kommen wir vielleicht später auch zurück. Du bist sehr schlank und groß als Ausdauerathlet, als Leichtathlet. In dem Bereich ist das natürlich auch Voraussetzung für diese Disziplin. Man kann dich auch googeln, man findet viele Fotos zu dir an die Wolter, Andreas Wolter, einfach eingeben. Ist natürlich auch ein Beispiel für Läufer, also dieses klassische Körperbild, schlank und sehnig teilweise. Nur im Hobbysport trifft das halt nicht immer zu. Das heißt, man sieht sehr oft auch Hobby-Marathonläufer und so weiter, die auf gar keinen Fall schlank sind. Die können sich auch nicht schlank laufen. Das gibt es tatsächlich, das Phänomen. Viele reagieren auf das positiv im ersten Effekt, aber nachhaltig betrachtet muss Laufen nicht immer zum Gewichtsverlust führen. Warum weißt du das? Ist das auch, kennst du das selbst auch? Weil ich meine, du würdest dich irgendwann in Luft auflösen, würdest du immer noch auf das reagieren?
Ja, es ist so, also ich kenne es insofern, am ersten Blick, ich bin immer noch Profisportler, das heißt, ich habe natürlich, ich schaue halt auch aus wie ein Läufer, weil das einfach die körperlichen Gegebenheiten passen muss, dass du gute Leistungen erbringst, aber ich gehöre auch eher zu den schwereren Kalibern, auch wenn man es im ersten Moment vielleicht nicht glaubt.
Das muss man wirklich jetzt hier festhalten, schauen Sie sich wirklich ein Foto an, liebe Hörer, weil ist, wenn der Andi zu den schwereren Kalibern zählt, ist das schon beachtlich, weil er wirklich sehr, sehr schlank hier sitzend vor mir ist.
Genau, also ich habe natürlich jetzt nicht keine ausgeprägte Muskulatur, aber so, dass man sich das vorstellen kann, bei 1,89 Körpergröße ungefähr 77 Kilo, und da gibt es sicher den einen oder anderen Läufer, der bei ähnlicher Größe 10 Kilo weniger hat. Aber ja, das ist sehr unterschiedlich, da gibt es auch unterschiedliche Typen, aber wie gesagt, ich kenne es selber auch so ein bisschen, dass bei mir ist nicht die Gefahr, dass ich zu wenig esse und irgendwie abnehme, sondern ich könnte wahrscheinlich, wenn ich wollte, auch ein bisschen drüber gehen mit meiner Energieaufnahme. Aber natürlich, es gibt verschiedene Typen.
Merkst du das auch, wenn du ein Kilo zu schwer bist? Spürst du das beim Training und beim Wettkampf?
Irgendwann schon, ja. Es gibt schon, man merkt schon selber so, dass man sagt, okay, ich fühle mich jetzt austrainiert, ich fühle mich auf gut Österreichisch auszahlt und bereit. Und dann gibt es so Phasen, wo du sagst, okay, ich bin jetzt nicht quasi dick im klassischen Sinne, aber ich merke einfach, okay, es ist einfach Wettkampfform hätte ich jetzt noch nicht von dem her. Also man spürt das schon sehr genau. Ich meine, das weißt du ja eh auch, meine Schwankungen sind relativ gering in den letzten Jahren. Ich sage mal plus minus ein Kilo in jeder Richtung.
Und darf ich nur kurz, genau, für die Zuhörer, das weiß ich, weil ich dich seit längeren Jahren oder mehreren Jahren schon betreue und auch messe und begleite. Deswegen habe ich auch einen Einblick in deine Gewichtsschwankungen.
Genau, also du machst ja dankbarerweise bei mir immer die Analysen, die Biermessungen und von dem her, ja, weiß ich eben die Gewichtsentwicklung, Körperfett und so weiter. Und das ist für mich interessant zu sehen, aber dadurch kann ich schon ein bisschen auch bestimmen, wenn ich sehe, okay, Körperfett ist gering, das Gewicht passt.
Wichtig ist, die Leistung passt
genau,
auch.
Dann muss die Leistung, das, ja, dann passt die Leistung. Ich habe auch vielleicht interessante Experimente in beide Richtungen ein bisschen gehabt, mit ein bisschen mehr, wo ich mehr Gewicht gehabt habe, viel Krafttraining auch dazu gemacht habe, das hat bei mir anscheinend auch gemeinsam mit mehr Essen halt stark angeschlagen. Da habe ich dann sogar über 80 Kilo gehabt, was halt wirklich viel ist für einen Mittel- und Langstreckenläufer. Auf der anderen Seite habe ich mal probiert, einfach Gewicht über Körperfett zu verlieren, was am Papier gut funktioniert hat, aber wo einfach irgendwie schwer jetzt das objektiv zu beschreiben, weil einfach die Substanz gefehlt hat. Das kann natürlich auch vorkommen. Also jeder muss für sich so den Mittelweg, finde ich, aber auch nicht das von Anfang an gleich geschafft immer. Aber irgendwann pendelt sich's dann ein und so wie ich es jetzt habe, ich weiß einfach, da habe ich mal ein bisschen ein Kilo mehr oder ein halbes Kilo weniger als sonst.
Aber du bist ein Profisportler. Also genau, du bist ja ein Mensch, der auch davon gelebt hat und davon noch immer leben kann. Aber der 0815-Läufer ist es ja nicht. Das heißt, diese Nuancen um ein Kilo sind bei dem hin und her nicht dramatisch.
Ist wahrscheinlich nicht, ist bei dem komplett egal. Da wird es wahrscheinlich mehr Schwankungen geben. Es ist natürlich verständlich manchmal, wenn beruflich was ist, wenn man in Urlaub ist oder so. Das ist, kann sich das Gewicht halt natürlich mal verändern. Mhm. Aber ja, ich denke mal, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft auch. Jeder, es ist bei jedem individuell, jeder muss seinen Weg finden, nur weil einer vielleicht abgenommen hat und dann besser war, heißt das nicht, dass das beim anderen genauso funktioniert, sondern so wie ich mache es ein bisschen mehr über die Kraft und nicht über nur wenig Gewicht. Und eben das würde ich jedem raten, das ein bisschen herauszufinden. Man wird Zeiten haben, wo es dann nicht so gut geht, aber irgendwann pendelt sich es dann ein und dann kriegt man auch ein gutes Körpergefühl dafür, was man wirklich braucht.
Du laufst sehr viel in der Prater Hauptallee, du bist in Wien zu Hause und man, wie ich ein Kind war, ich war auch sehr früh Läuferin schon, als kleines Mädchen bin ich schon durch die Praterauen gelaufen, da war man sozusagen alleine unterwegs in weiter Flur. Mittlerweile laufen viele Menschen zu jeder Tages- und mittlerweile auch Nachtzeit in der Prater Hauptallee und du siehst dann natürlich auch viele Läufer, ist auch motivierend, wenn man nicht alleine herumlaufen muss, gerade in diesen Zeiten, aber was fällt dir denn jetzt auf, was glaubst du oder was siehst du, was viele falsch machen beim Laufen, die hobbyläuferisch unterwegs sind? Was ist so dieses klassische, wenn du das siehst, denkst du, glaube ich, ist zu viel, ist nicht richtig, ist es auch der Laufstil oder ist das egal? Was siehst du da? Was kommt dir unter oder fällt dir das gar nicht auf? Bist du so im Fokus mit dir selbst?
Natürlich, es kommt immer darauf an, bei einer intensiven Einheit bin ich natürlich sehr fokussiert, da kriege ich nicht viel mit, aber so allgemein ein Bild macht man sich natürlich. Was ich sagen würde, was so der größte Fehler oder so ein Punkt ist, wo man vielleicht aufpassen sollte, gerade als Hobbyathlet oder als überhaupt als Einsteiger, wenn man neu mit dem Laufen beginnt erst, ist, dass viele Leute motiviert sind, was auf der einen Seite natürlich gut sein, aber dass man dann ein bisschen übermotiviert ist und oft versucht, von einem niedrigen Niveau oder von einem schlechten Ausgangslevel einfach dann sehr viel zu trainieren, weil ein bisschen der Gedanke von den Leuten ist immer, je mehr und je härter ich trainiere, desto besser werde ich. Aber zumindest im Laufen, in den meisten anderen Sportarten funktioniert das halt leider nicht so, weil Der Körper ist keine Maschine oder einfach irgendwas, wo du was reinhaust und das funktioniert dann linear so, sondern du musst natürlich Acht geben, weil die Muskulatur, die ganzen Sehnen, Knorpelgelenke und so müssen sich, der ganze Körper muss sich halt anpassen. Und der Sinn des Trainings ist ja, dass man Schritt für Schritt einfach besser wird, aber das Ganze kann halt nur im Endeffekt mit jedem Training schädigt man in gewisser Weise seinen Körper ein bisschen, zerstört, das ist jetzt ein harter Ausdruck, aber zerstört man den Körper minimal einfach, dass er sich wieder regenerieren kann, wieder aufbauen kann, da kommt dann auch die Ernährung zum Beispiel ins Spiel und dass man da dann einfach besser wird, dass der Körper einfach stärker ist als zuvor. Und ich sehe es halt, oder kenne es von vielen Leuten, die halt, der Klassiker ist irgendwie so, man hat halt den Firmenlauf mit seinen Kollegen, eigentlich wollte man schon vor einem halben Jahr mit dem Training anfangen, jetzt hat man es immer noch nicht
gemacht. Dreimal vorher laufen
gehen. Dafür gehe ich jetzt jede Woche, jeden Wochentag trainieren, fünfmal die Woche, dreimal Intervalltraining, das schön hart ist, weil hartes Training bringt am meisten Erfolg. Und das ist halt ein wenig überraschend, wenn die Leute genau dann vor dem Lauf oder was auch immer die vorhaben, dann verletzt sind oder nicht mehr können oder Leistungseinbruch haben. Weil, ja, Laufen ist halt eine Ausdauersportart, die kann man auf der einen Seite sehr schön trainieren, aber auf der anderen Seite muss man das halt langfristig und kontinuierlich tun, und du kannst nicht von heute erwarten, dass du in einer Woche der Superläufer bist, nur weil du mal hart trainiert hast.
Dieser sehr unsympathische Begriff bei den ganzen Läufern des sogenannten Grundlagenausdauertrainings, das wird bei vielen einfach ignoriert, sondern wird gleich losgelaufen und man will sich am liebsten selbst überholen. Und das ist das, was du gerade geschildert hast, dieses ich laufe da jetzt mit. Ich kenne auch Menschen, die tatsächlich einen Marathon gelaufen sind und dreimal vorher noch schnell laufen gegangen sind. Die schaffen das dann. Interessanterweise gibt es Menschen, die sind so, haben so eine Grundfitness, dass sie tatsächlich dann einen Marathon, weil sie auch jung genug sind, schaffen und das sehr positiv abspeichern. Aber das bleibt dann nicht. Das ist eine Eintagsfliege, kann man sagen, und auf das kann man nichts aufbauen. Man braucht ein sogenanntes Fundament. Das ist Ausdauertraining im langsamen Stil, was sehr langweilig sein kann, aber ohne dem geht es quasi nicht nach oben. So genau. Ist das. Ja. Was ist denn für dich, wenn du hast jetzt deine Distanzen verlängert, du warst sehr lange über 800 Meter der schnellste Läufer Österreichs über diese Disziplin. Was ist da deine Bestzeit eigentlich?
Ja, also ich habe auf der Mittelstrecke nur zum Verständnis vielleicht 800 und 1500 Meter dort, wo ich unterwegs war. Das ist fallen unter die Mittelstrecke. Ich habe bei den 800 Meter eine Zeit von 1,46 und über die 1500 Meter eine Zeit von 3,36.
1,46, wenn ich das hochrechne, wie viel ist das am Kilometer, dass man sich das vorstellen kann?
Was ist das? Ich kann dir meine Kilometerzeit sagen, die ist gleichzeitig auch der österreichische Rekord. Also mit einem Kilometer können auch die meisten Hobbyläufer vielleicht
was anfangen, ist da deine
weil
Beste?
Man da weiß. Und das ist 2,18,06.
2 Minuten 18 Sekunden einen Kilometer.
Genau, ja. Also
das ist wie für viele schaffen das nicht einmal 100 Meter, ist wie ein Sprint. Eigentlich.
Ja, natürlich.
Ich habe es also, schon probiert, es geht nicht.
Ja, es ist natürlich, das ist unter 14 Sekunden auf 100 Meter. Das ist für
das ist viele unglaublich Personen schnell. Natürlich. Das schaffen manche nicht auf 100. Ich schaffe keinen 100er unter 14, habe ich in meinem Leben.
Nein, das ist klar. Also für eine
ganz arg.
Normale Frau ist das sehr schwierig. Und auch als Mann, wenn du jetzt nicht von Haus aus irgendwie sportlich bist oder etwas anderes machst, was halt irgendwie Fußball spielen oder so. Aber selbst da unter 14 Sekunden,
da unglaublich schnell.
Kommen viele Männer natürlich auch an ihre Grenzen.
Aber ich würde das super finden, wenn je nach im Alter geht man dann in die längeren Distanzen. Mittlerweile bei 5000 Meter angekommen. Ich nehme an, du wirst doch mal ein Marathonläufer werden. Das ist so, glaube ich, der Weg dorthin. Aber 5000 Meter ist wieder eine psychisch ganz andere Geschichte. Es sind so viele Runden auf der Bahn, nämlich im Freien 12,5 Runden. Mhm. Im Vergleich zu 2 Runden 800. Das ist ja schon ganz etwas anderes. Das Training verschiebt sich, die Belastungen werden anders, länger. Aber was macht das mit dem Kopf? Wie geht's dir da jetzt rein psychisch, wenn du so 5000 Meter läufst?
Ja, es ist schon eine Umstellung. Man muss sich vorstellen, Mittelstrecke eben ist so, dass man sagt, es ist von Haus aus halt richtig schnell, 800 Meter, 1500 Meter, aber man drückt es halt quasi durch. Gerade bei den 800 Meter laufst du die erste Runde schnell an, die zweite Runde laufst du halt dann fertig. Unter Anführungszeichen klingt jetzt auch einfacher. Es ist aber ist so, bei den 5000 Meter ist es schon so, dass du halt eine Phase im Mittelbereich hast, wo du halt, ich nenne es jetzt mal, dahin gleiten musst, wo es einfach kraftsparend laufen muss, dass du einfach, du kannst halt nicht 5000 Meter am Limit laufen. Das geht bei 800 Meter vielleicht, bei 1500 wird es auch schon schwieriger, aber 5000 Meter, da musst du in so eine Phase kommen, wo du wirklich mal also ich sag mal, vor Kilometer 3 soll es nicht so wirklich wehtun. Natürlich ist es schneller, aber wenn du bei Kilometer 1, 2 sagst, ah, jetzt ist es zart, das wird richtig blöd, ja. Sondern Kilometer 3 musst du mal ruhig einfach hinkommen und das ist einfach das, wo ich schon ein bisschen braucht hat, einfach dieses Dahingleiten, ökonomische, kraftsparende Laufen.
Aber wie teilt man sich das vom Kopf ein? Weil der Körper, okay, Dahingleiten, ja. Er soll so funktionieren, aber es ist doch dieses Runterlaufen der Runden, so 12 runterzählen, das ist, man sieht das auch, jede Runde wird das ja gezeigt, wie viele Runden noch sind. Aber wenn man das nicht gewohnt ist und nicht einmal 4 Runden war deine längste und dann plötzlich 12,5, wie teilt man sich das jetzt vom Kopf ein? Gibt es da eine Einteilung oder siehst du das sehr pragmatisch?
Nein, da muss man einfach versuchen, das ein bisschen auszuschalten. Und das ist eigentlich immer so gewesen, die besten Läufe sind die, wo man weder Zeit noch die Runden so wirklich mitbekommt. Natürlich weiß ich, okay, jetzt sind noch 1, 2, 3 Runden, was auch immer zu laufen, aber wenn du so Rennen hast, du einfach mitzählst und auf die Zeit schaust und dir denkst, ah, vielleicht wird's eng oder ich müsste schneller oder was auch immer, das ist dann halt mental sehr schwierig, sondern auch, wie ich jetzt meine Bestzeit gelaufen bin dieses Jahr über die 5000 Meter, war das einfach so, da war ein gutes Feld, da habe ich mich gut gefühlt und da habe ich mich einfach reingehört und habe mir keine Gedanken gemacht. Das ist halt, es ist schwierig, aber du musst in einer gewissen Weise halt abschalten können, dir sagen, ich schaue jetzt nicht auf die Runden oder die Zeit, sondern die ersten 3 Kilometer, 3,5 Kilometer laufe ich einfach mal mit. Im Optimalfall hast du eben ein Feld, mit dem du, wo du dich anhängen kannst. Und dann kann ich natürlich schauen, wenn der letzte Kilometer kommt, okay, wo stehe ich ungefähr, wie fühle ich mich, was kann ich noch machen.
Aber der letzte Kilometer sind wieder 2,5 Runden noch. Also das ist natürlich, jetzt noch ja, einmal 2,5 Runden. Aber ja. Das heißt, du hast das mit dem Training und mit der Weiterentwicklung einfach sofort mit psychisch mitgenommen und gut abgelegt scheinbar und einen Umgang damit gefunden, weil sonst stellt man sich nicht hin und läuft dann die 5000 Meter. Was ist deine Bestzeit jetzt? Aktuell hast du sie ja geschafft, in dieser schwierigen Zeit, ja, hast du einen 5000 Meter Bewerb dann gemacht und hast deine Bestzeit optimiert, verbessert. Wie schnell bist du jetzt?
Genau, also ich habe meine neue Bestzeit über die 5000 Meter jetzt bei 13,24. War ein sehr großer Sprung für mich, aber ein Bereich, wo ich mir erhofft habe, dass der möglich ist. Wäre auch vor 4 Jahren zum Beispiel in Rio, wo die Olympischen Spiele waren, wäre das Fixlimit gewesen.
Wahnsinn, toll.
Jetzt ist der Quali-Modus ein bisschen anders, abgesehen davon, dass die Spiele jetzt verschoben sind. Aber es war für mich einfach wichtig zu sehen, okay, das war 2020 jetzt kein einfaches Jahr von den Umständen, aber ich habe einfach eine Bestleistung erzielen können.
Und was ist das für ein Kilometerschnitt, bitte?
Das ist 2,40 am Kilometer.
Wahnsinn, 2,40?
Genau.
Unglaublich, ja. 5-mal hintereinander. Aber da war der letzte Kilometer der schnellste.
Genau, also es war ziemlich konstant. Ich bin 3 Kilometer ungefähr in dem Schnitt durchgegangen. Ziemlich genau bei 8 Minuten ist es dann. Dann der 4. Kilometer war ein bisschen langsamer, das ist wahrscheinlich so der schwierigste, weil es ist noch ein bisschen bis zum Ende, aber gleichzeitig ist man halt schon müde vom Rennen ein bisschen. Da sind wir ein bisschen langsamer geworden. Der letzte Kilometer war dann wieder so 2,37 in dem Bereich, war der schnellste. Das heißt, es ist schon mal ein gutes Zeichen.
Wenn du jetzt beschreiben können, so dieser Punkt, wo du weißt, es ist wirklich jetzt schon ganz hart am Limit, es tut schon wirklich weh. Aber ich muss noch drüber, ich muss noch und ich kann dann noch eine Medaille machen, ich kann noch ins Finale laufen oder was auch immer. Wie würdest du das beschreiben, was da sich abspielt oder wie sich das anfühlt? Wie fühlt sich das an? Wie kann man das beschreiben, wenn das so richtig weh tut?
Ja, ist schwer zu beschreiben. Es ist eigentlich so, dass der Körper schreit so, jetzt geht's eigentlich wirklich nicht mehr, also jetzt wäre der Zeitpunkt, wo...
Ist es ein Brennen, ein Stechen? Ist es ein Druck? Ist es ein... Wie bleierne Beine, ist es wie, keine Ahnung, was gibt es dafür?
Wahrscheinlich alles zusammen, von dem, was du gerade gesagt hast. Natürlich irgendwann die Beine werden schwer,
ja.
Die Atmung wird anstrengend, also bei mir, es geht dann auf die Lunge, so ein bisschen in der Bauchregion einfach, dass du merkst, dass der Kreislauf am Limit ist.
Was denkst du dabei? Gibt es da Gedanken, gibt es nur durch oder kommen auch so Gedanken wie, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will jetzt gehen, ich will aufhören, gibt es das auch?
Eigentlich so ein bisschen, wie ich es vorher gesagt habe, am besten ist es, wenn du da keine Gedanken hast, sondern wenn du so fokussiert bist aufs Rennen, auf deine Gegner, dass du einfach rennst und nicht viel denkst. Wenn die Gedanken kommen, so es ist zart, ich möchte aufhören, ich will langsamer werden oder so, das ist meistens ja dann schon eine sehr schwierige Phase, weil dann einfach du ein bisschen in einen Strudel reinkommst. Im Optimalfall laufe ich dahin.
Anders, gehen wir nochmal zu diesem Weltrekordversuch. Hast du oder glaubst du, dass der Elliot sauber war bei diesem Weltrekordversuch? Oder ist das eine sehr knifflige Frage, die ich dir da stelle? Was glaubst du, kannst du dir sagen?
Es ist immer knifflig, aber ich würde jetzt, sagen wir so, ich hätte jetzt keine Anhaltspunkte zu glauben, dass er nicht sauber ist. Also das ist schon so, ich bin grundsätzlich selber auch ein großer Dopinggegner und spreche mich klar dagegen aus. Und ich bin auch dafür, dass man zum Beispiel Leute bei einem klaren Vergehen einfach sperrt lebenslänglich. Mhm. Also jetzt irgendwie gerade Epo und Co., das macht man halt nicht unabsichtlich. Hat man nicht mal im Kaugummi drin oder so zum Spaß. Aber auf der anderen Seite, weil ich halt auch direkt im Sport bin, weiß ich, dass man, es ist mittlerweile, es sind halt bei einem Punkt, wo Leute, die keinen Plan in Wirklichkeit haben, keinen Einblick, setzen eine gute Leistung mit Doping halt gleich.
Genau,
und das ist halt sehr schade. Das ist, glaube ich, was man nicht machen sollte. Das ist halt der klassische Dunning-Kruger-Effekt, wo halt Leute, die in Wirklichkeit keine Ahnung von was haben, glauben viel zu wissen. Mhm. Und ich bin halt doch jetzt quasi ein Jahrzehnt in Leistungssport, in der Leichtathletik im Laufen dabei und kann sagen, dass es gibt sicher Leute, die gedopt sind, und es gibt so welche, wo man die Muster klar rauserkennt, wo dann Trainer, Trainingsumfeld, Leistungsschwankungen und so, wo man einfach weiß, okay, da irgendwas passt nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Eliud Kipchoge habe, der das einzig Auffällige ist, dass er einfach so schnell ist, aber sonst irgendwie keine Auffälligkeiten gibt, heißt nicht zu 100%, dass er sauber ist, aber ich hätte jetzt keine Anhaltspunkte und hätte nichts anzunehmen, dass er nicht sauber sein kann. Das sollte man, glaube ich, immer differenzieren, weil das einfach sehr schade ist, weil wenn es schlecht bist, bist du quasi ein Trottel, und wenn es gut bist, bist du gedopt. Und das heißt, egal was du machst.
Und solange die Schuld nicht bewiesen ist, ist man unschuldig. So ist es ja auch, glaube ich, vor Gericht. Und so kann man das auch sehen.
Im Prinzip, ja.
Es ist natürlich im Profi, im Leistungssport, das ist ein heikles Thema, und es ist wirklich, es polarisiert, glaube ich, auch dramatisch. Und ich bin natürlich auch gegen Doping, definitiv. Ich habe auch Söhne, die machen Sport, das wäre Katastrophe, das möchte ich wirklich auch hier festhalten. Aber was ich auch trotzdem sagen möchte, oder was ich glaube, was ein bisschen ein Verständnis für doch solche Doping-Sünder, gerade aus Bereichen wie im Mittel- und Langstreckenlauf, wo die in sehr einfachen Verhältnissen zu Hause sind und nichts haben und sich freuen, wenn sie dann natürlich auch über diese Möglichkeit des Sports zu Geld kommen, dann ist es bis zu einem gewissen Grad, finde ich auch leider nachvollziehbar, dass die zu solchen Mitteln greifen, weil in Wahrheit haben sie ja nichts zu verlieren, die haben ja nur was zu gewinnen, oder? Kann man schon so sagen.
Ja, jetzt rein von der Motivation für das Ganze kam es eben zum Beispiel, wenn man jetzt gerade die ostafrikanischen Läufer, ich weiß, dass viele, ich war selber auch zweimal im Trainingslager auf Kenia und kenne ein bisschen die Leute natürlich, oder habe ein paar Leute kennenlernen können, und die haben halt plus minus ein Durchschnittseinkommen von 100 Euro oder 100 Dollar im Monat, teilweise nicht einmal.
Ja.
Und da ist natürlich die Verlockung, dass du, sage ich jetzt mal, 2000 Euro bei irgendeinem Rennen gewinnst, natürlich größer als wir das haben, wo ich für 2000 Euro kann ich mich auch im Supermarkt beim Discounter hinstellen und verdiene wahrscheinlich dasselbe.
Ja.
Für den ist das halt, sind das ein, zwei Jahresgehälter, ist natürlich was anderes. Also den Aspekt kann ich natürlich verstehen. Und ich würde in dem Fall, die sind sehr teilweise naiv und einfach unwissend. Irgendwelche, wie gesagt, in Kenia gibt es Leute, die sind schneller als ich, die kennt keine Sau und der kommt nie aus dem Land raus einfach. Was man da wahrscheinlich ansetzen müsste, da ist meistens irgendein Interesse dahinter von irgendwelchen Managern, Teams und Co.
Ja.
Und das wäre das Wichtige. Es wird dann oft irgendwie, ich kann irgendeinen Kenianer überführen, der war dann positiv und der ist der Böse und der Trottel quasi.
Genau, der Hintergrund, der die Fäden spinnt, der ist der Böse, ja.
Der hat halt versucht, was zu gewinnen, finde ich, ist halt, ja, wenn halt gesperrt ist, ist er gesperrt, dann ist halt wieder ein Kenianer und verdient seine 50 Euro im Monat oder so. Das kann man verstehen, und das ist leider oft schade, dass gerade wenn dann wer aufgedeckt wird in den Verfahren, so wenig nachgeforscht wird, wer diese Hintermänner sind, oder das System an sich müsste man zerstören und nicht nur einzelnen Leute. Natürlich, es gibt genug Trotteln in Wirklichkeit, die halt dann das bewusst auch machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein kenianischer Läufer, der halt erwischt worden ist, oder böse ist, sondern meistens eben dahinter, das macht nicht er von sich selber, die Energie geht nicht.
Das ist jetzt also quasi auf diesen Bereich hin reduziert, aber es gibt natürlich im Sport andere sehr populäre Bereiche, wo natürlich nicht nur der Mann im Hintergrund oder die Frau im Hintergrund dann vielleicht an den Pranger gestellt gehört, sondern tatsächlich der Athlet selbst. Das gibt es natürlich schon auch. Das müssen wir hier auch festhalten, weil sonst könnte das ja auch den Anschein erwecken, dass die Athleten meistens zu naiv sind oder eigentlich gar nichts dafür können. Doch oft entscheiden sie es schon selbst. Aber so wie du richtig sagst, die Menschen in Afrika sind teilweise auch sehr naiv und einfach wahrscheinlich auch in ihren...
Teilweise wissen sie es
verstehen. Genau, wissen das auch.
Sie können
nicht,
sie in gewissen Ausmaß nicht verstehen, wenn da jetzt amerikanische Sprinter sind, die einfach ein Umfeld haben von der Betreuung her, die wissen genau, was sie machen, das ist klar. Und die können weg, das will ich gar nicht sagen. Und auch der Kenianer, der gedopt hat und erwischt wird, der irgendeinen Shootingstar halt war und sich selber vielleicht nicht auskannt hat, was er da wirklich genau macht, der könnte auch gesperrt, das ist nicht die Frage, aber eben, man muss halt in manchen Fällen, nicht in allen, in manchen Fällen einfach auch betrachten, dass da die, nenne ich jetzt mal, kriminelle Energie ein bisschen aus dem Hintergrund
woanders herkommt.
Da ist halt, es ist leider so, das ist halt teilweise eine moderne Form von Sklaverei, muss man sagen, dass es da Managements gibt und Teams, Clubs oder was auch immer, wie man das auch immer nennen will, gibt, die halt einfach gerade in Ostafrika rekrutieren, sagen, okay, ich zahle halt die Reise in eine Unterkunft, wo die dann eh zu fünft auf irgendwelche Matratzen schlafen müssen, und stecken sich halt dann das Geld ein. Die Läufer freuen sich immer noch, wenn sie halt ein paar hundert oder ein paar tausend Euro vielleicht machen. Aber für die ist das halt so, okay, wenn ich tue dann halt vielleicht ein bisschen, da helfe ich ein bisschen nach, der verdient für mich das Geld und wenn er weg ist, hole ich mal den nächsten. Natürlich, das Einzelschicksal für die Person ist sehr traurig, aber das ist halt, eben darum wäre es wichtig, dass man diese Netzwerke und Systeme aufdeckt und nicht nur immer, oder nicht nur in alle Fälle dann auf den Sportler hinhackt, der halt gerade in dem Fall eben von irgendwelchen Kenianer, Äthiopier und Co. Eben nicht so viel dafür können.
Aber das System ist grundsätzlich natürlich ein sehr schwieriges, weil der Sport lebt halt von Besonderheiten, von besonderer Leistung, immer schneller, immer größer, immer mehr Weltrekorde oder immer neue Weltrekorde, immer höher, immer weiter, immer länger, wie auch immer. Und der Sportler hat halt nur eine kurze Phase in seinem Leben, wo er diese großartigen Leistungen abrufen kann. Es braucht eine Vorbereitungsphase, dann entwickelt man sich wohin, man wird vielleicht Weltklasse-Athlet, dann ist man in diesem Bereich, aber da kann man ja nicht ewig, weil man wird ja älter. Das heißt, auch von der Seite kann man schon den einen oder anderen Profisportler vielleicht verstehen, auch wenn ich das eigentlich so gar nicht möchte, aber dennoch auch nachvollziehen, dass der in diesem Zeitfenster natürlich möglichst viel Profit schlagen möchte, weil irgendwann ist es vorbei. Und was ist dann danach? Danach kommt ja dieses Nichts für viele Sportler. Also drum, dieses Thema Doping ist ein wirtschaftliches Thema, ein ganz ein großes für den Athleten selber, für die im Hintergrund sind, für die ganze Industrie dahinter und es macht den Sport dann unterm Strich zu etwas ganz anderem. Und das ist, finde ich, schade. Und es ist schön, wenn dann jemand hier sitzt, der sehr bodenständig und ehrlich und so ist und sagt, er möchte einfach mit dem nichts zu tun haben, hat auch noch nichts damit zu tun gehabt und ruft seine Leistungen über das Training ab und verbessert sich und über die Ernährung. Genau. Jetzt kommen wir zum wichtigen Thema. Nämlich die Ernährung ist ja auch ein Thema des Sports, logischerweise, denn nur wenn ich mich gut versorge, kann ich auch gut Leistung bringen und du hast da eine sehr besondere, spezielle Entwicklung hingelegt, das für viele jetzt auch sehr interessant sein wird. Nämlich du hast dich entschlossen, vor einiger Zeit in deiner Ernährung etwas zu verändern. Du wurdest zu einem Vegetarier einige Zeit lang und hast dich sogar dann dazu entschlossen, in die vegane Ernährung zu wechseln. Und es ist gerade im Leistungssport eine besondere Geschichte, nämlich um auch nicht Leistungsverluste zu bekommen. Wann wurdest du Vegetarier? Warum? Und wie hat sich dann zum Veganen entwickelt?
Ich habe im Oktober 2016 war das, habe ich begonnen, quasi auf Fleisch, Fisch und Co. zu verzichten. Das, was man halt unter vegetarischer Ernährung verstehen würde, hat für mich ethische Gründe damals quasi gehabt. Ich habe einfach ein bisschen so schon längere Zeit eigentlich kannt, dass man halt sieht, okay, wie läuft halt die Produktion ab von Fleisch, Fisch, Co., alles, was halt da jetzt dann drunter fällt. Und manchmal habe ich mir Gedanken gemacht, halt, wenn man direkt damit konfrontiert wird, wie halt bei den meisten Leuten im Alltag dann, wenn man sich halt das Steak, ich habe zum Beispiel sehr gern Steak gegessen und Milch trunken und alles, dann fällt halt irgendwie die Verbindung weg und macht man sich dann keine Gedanken. Aber da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich möchte das jetzt mal machen, weil eigentlich ist es nicht richtig für mich. Da habe ich dann gesagt, okay, ich werde ich halt da vegetarisch jetzt mal ernähren. Das hat dann ja, soweit mal gut funktioniert, aber jetzt auch kein Problem für mich, weder von der Umstellung noch irgendwie leistungsmäßig oder gesundheitlich auch.
Aber du hast Milchprodukte noch dabei behalten und noch Eier, Käse,
genau, also ich war jetzt das, was man halt Lacto-Ovo-Vegetarier ist, sprich Milchprodukte, Eier und so und die klassischen Sachen, die man halt oft halt leider noch wo drin hat, die habe ich konsumiert und im Mai 2018 dann.
Also zwei Jahre circa später?
Ja, eineinhalb Jahre ungefähr war ich eben vegetarisch und Mai 2018, also vom Tag der heutigen Aufnahme ungefähr zweieinhalb Jahre her, habe ich mich dann entschlossen, quasi vegan zu leben und entsprechend mich nur mehr rein pflanzlich zu ernähren, weil irgendwo, ich habe mich dann begonnen, einfach mehr auch damit zu beschäftigen, weil es auch, glaube ich, ein ganz interessanter Bereich ist, weil allgemein dieses Thema halt auch Nachhaltigkeit und so mehr aufkommt, dieses Bewusstsein, und da ist halt natürlich beim Thema Nachhaltigkeit spielt halt Ernährung auch eine sehr große Rolle, und gerade über Social Media und Co. bekommt man dann sehr viel mit, man kann sich auf YouTube alles anschauen, wie die Hintergründe da abläufen, und es war halt einfach für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, auch ich esse richtig gern Steak, ich habe Tage, wo ich 1,5 Liter Milch trinke, weil es mir einfach schmeckt, aber ich kann es ethisch und auch ökologisch eigentlich nicht vertreten, wenn ich mir selber ehrlich bin. Und da habe ich halt dann einfach gesagt, okay.
War das dann von heute auf morgen im Mai 2018, hast du dann absolut sofort die Milch und den Käse und die Eier und den Honig weggelassen? Oder war das dann auch so schleichend?
Es war insofern schleichend, dass ich selber, ich habe, wenn ich einkauft habe im Supermarkt und Co., keine nicht veganen Sachen sozusagen mehr konsumiert oder kauft, habe aber gerade so im Familienumfeld und so halt dann noch mitgegessen. Das war die letzte Hürde für mich, war jetzt gar nicht, dass ich sage, ich esse zum Beispiel, Steak habe ich eh nicht mehr gegessen, ich war vegetarisch, aber Milchprodukte zum Beispiel habe ich sehr gern gegessen und ich lasse jetzt weg, das war gar nicht die Hürde, sondern mehr diese gesellschaftliche, soziale Hürde, dass ich sage, es ist halt meistens irgendwelche Eltern, Großeltern, für die ist das Gewohnheit und für die ist das sehr komisch, wenn jemand was umstellt in seinem Leben. Das ist ein bisschen noch vielleicht die Vorgenerationen, wo man halt, so wie man was gemacht hat, so macht man es halt immer. Und was
wie haben die reagiert? Wie hat die Oma reagiert? Wie du kommst ein bisschen, ich isst jetzt kein Fleisch mehr und eigentlich auch keine Eier und den Kuchen muss bitte anders backen, weil ja, der ist nicht vegan. Wie hat die Oma jetzt ganz klassisch reagiert? Was hat sie direkt gesagt?
Oma hat es dann immer gegeben, aber so, okay. Zum Beispiel Opa, die haben das jetzt nicht so richtig mitbekommen. Ich habe es allgemein, ich habe das jetzt nicht so rausposaunt oder kommuniziert im ersten Moment, sondern das war für mich eigentlich eine persönliche Entscheidung, wo ich im direkten Umfeld halt, dass meine Mutter und so gewusst hat, wo einfach mein erster Gedanke auch war, ich weiß, dass es richtig ist, aber irgendwie dann auch okay, von quasi Mischkopf, das vegetarisch war für meine Mutter schon ein bisschen eine Umstellung.
Eine Hürde.
Und ja. Man kennt so ein bisschen, dass das sagen viele Leute so, ja, vegetarisch geht ja noch, aber vegan, das ist dann
schon was anderes. Das, was da gibt es dann keinen normalen Kuchen mehr. Da gibt es nichts normal, also da kann die Mama keinen Kuchen normal backen, sondern da gibt es dann nämlich keine Eier im Kuchen und keine Butter. Und es ist keine Milch und es ist dann schon was ganz anderes. Da muss man anders kochen.
Es ist anders. Ausgehend aus der Hinsicht, dass man so nicht gewohnt ist oder dass halt das nicht die Norm ist. Im Endeffekt geht es genauso. Du kannst die meisten Sachen, ich habe viele Sachen, einfach lasse ich die Eier weg und das wird genauso. Oder du nimmst halt, es gibt viele Sachen, die genauso wirken, dann eben beim Backvorgang, wenn du halt Apfelmus oder Bananen oder irgendwelche anderen Sachen nimmst. Also es ist nicht schwerer oder der Geschmack ist teilweise genau gleich. Das Einzige ist halt das, was die Menschen halt gerne machen. Es ist Gewohnheit und eine Gewohnheit ändert man halt nicht gern.
Genau.
Und natürlich die Industrie unterstützt das, weil da natürlich auch viel Geld dahinter ist. Aber ja, für mich letztendlich, es war so ein bisschen der Prozess eben, wo ich für mich das entschieden gehabt habe, aber ich habe ein bisschen braucht einfach, bis ich das quasi diese gesellschaftliche Hürde überspringe und einfach sage, okay, ich
du auch nimmst
beim
einfach
Familienessen,
Kauf,
ich esse halt jetzt den Kuchen nicht mehr, auch wenn es wenn halt mit Milch ist, sondern ich lehne das halt ab. Und ja, wie ich das dann gesagt habe damals an den Tag, habe ich das quasi gesagt, ja, ich will das jetzt nicht mehr essen und das hat dann eigentlich für mich passt.
Wir haben das akzeptiert. Das, was ich weiß, und das haben wir schon kurz angedeutet, dass ich dich ja auch betreut habe, über Jahre kennen wir uns schon und habe den Prozess ja mitbekommen. Das heißt, das Problem an der Geschichte deiner veganen Entwicklung war der Eiweißanteil deiner Ernährung, der ja plötzlich rapide zurückgefallen ist und wir das auch gemessen haben am Muskel, an der Qualität, wenn du dich zurückerinnerst, wo dann schon auch der Körper gebraucht hat, mit dieser Umstellung zurechtzukommen. Mittlerweile ist alles super, voll im Griff, du kannst es gut einteilen, beziehungsweise hat der Körper schon sich adaptiert. Aber kannst du dich erinnern, das war schon so auch ein bisschen ein Defizit am Anfang.
Ja, ich habe es quasi nicht bewusst gemerkt, was sozusagen der Fehler oder was ist, wo man aufpassen sollte, eben wenn für alle, die auch selbst das ausprobieren wollen oder umsteigen wollen, dass sie sich pflanzlich ernähren. Ich habe quasi die Sachen, die halt vorher dabei waren, was vielleicht noch mit Milch oder Ei war, quasi weggelassen und habe das Ganze eins zu eins einfach von dem Rest mehr genommen. Also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt vielleicht von Mischkost zu vegan, wenn man sagt, ich habe es eben einen Reis mit Gemüse und der Händelbrust dazu, dann habe ich halt sozusagen die Händelbrust in meinem Fall nicht, weil ich vegetarisch war. Wurscht jetzt, lassen
wir. Als Joghurt das weglassen.
Wurscht, irgend sowas lasst weg und ich habe halt einfach von Reis und Gemüse mehr gegessen.
Weil das machen aber viele so.
Das ist halt quasi, du ersetzt halt eine, so, was man jetzt vielleicht unter Eiweißportion verstehen wird, ersetzt man halt durch das, was man vorher als Beilage gehabt hat. Und da habe ich das Bewusstsein einfach noch nicht so gehabt und letztendlich das Eiweiß reinzubekommen, also jetzt im Nachhinein betrachtet, Eiweiß ist jetzt nicht unbedingt der Flaschen, also da gibt es wahrscheinlich schwierigere Nährstoffe, sondern wenn du einfach Hülsenfrüchte integrierst oder, weiß ich nicht, Tofu integrierst oder...
Ja, selbst Nüsse haben Eiweiß.
Selbst Nüsse zum Beispiel. Es hat ja, du hast ja zum Beispiel, wenn ich 100 Gramm Haferflocken esse in der Früh, nur Haferflocken, habe ich mehr Eiweiß, als wenn ich 100 Gramm Eis zum Beispiel, das ist vielen auch nicht ganz bewusst. Mhm. Natürlich gibt es unterschiedliche biologische Wertigkeiten, genau. Die muss man auch beachten dann, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man schon, okay, auf was muss ich achten und ja, Eiweiß für die Normalperson sowieso nicht und auch für mich als Spitzensportler, wenn ich jetzt nicht gerade ein Bodybuilder bin, der halt Muskelmasse aufbauen will, wo man aber sowieso auch, egal welche Ernährung, sehr speziell dann darauf achten muss, dann geht das. Ich war wahrscheinlich zugegeben ein bisschen naiv am Anfang, also ich habe es, wie gesagt, aus ethisch-ökologischen Gründen gemacht und habe auch diese Leistungskomponente, gesundheitliche Komponente nicht so beachtet und meine Einstellung war so, ich habe quasi, wenn ich dieselben Nährstoffe aufnehme oder wenn ich den Nährstoffbedarf decke, ist es letztendlich wurscht, wie ich das mache.
Hast du das mit deinem Trainer abgesprochen, diese Veränderung der Ernährung? Weil es ist ja auch wichtig, dass man das mit dem Trainer bespricht. Oder hast du es einfach frei selbst gemacht und irgendwann ist er draufgekommen oder wie war das?
Ja, eigentlich so. Also ich habe es allgemein, ich habe es natürlich eben zum Beispiel meine Mutter und so hat es gewusst, weil wir auch gemeinsam essen. Hin und wieder mal und ich habe das eben nicht so kommuniziert, dass ich gesagt habe, okay, ich lebe jetzt vegan und so, weil also für die Personen, wo es in dem Sinne nicht relevant war.
Ja, dann für genau, den Trainer ist es ja schon
in relevant. Gewisser Weise ist es relevant natürlich, aber ich habe es im Prinzip jetzt nicht, ich habe halt umgestellt, weil ich, vielleicht auch, weil ich diesen Leistungsaspekt nicht wirklich im Auge gehabt habe, habe ich mir gedacht, okay, ob ich jetzt aus ökologischen Gründen das mache, das ist im Prinzip für einen Trainer wurscht oder hat keine Relevanz für ihn. Natürlich, wenn der Leistungsaspekt dabei ist, ist er natürlich vom Trainer auch wichtig. Habe ich aber nicht gemacht und eigentlich die meisten Leute haben das irgendwann dann nach einem halben Jahr oder vielleicht so gecheckt, wenn ich einfach gesagt habe, na, ich esse halt das oder das nicht, wenn wir mal gemeinsam waren. Also die meisten Leute haben es gar nicht mitbekommen.
Es war halt in der Zeit schon ein kurzes Leistungstief auch. Dann von deinen Leistungen her hast du kurzfristig einen Abfall erlebt, wo man aber auch nicht sicher sein kann, ob es aufgrund der Ernährungsumstellung war oder auch der Trainingsumstellung. Man kann dann nie genau sagen, weil es auch einfach schwierig ist, weil es sehr multikausal ist alles. Aber dennoch spielt die Ernährung auf jeden Fall eine ganz, ganz entscheidende Rolle im Sport für jeden, auch für den Hobbysportler unbedingt ist da die Ernährung wichtig. Jetzt bist du da auf der einen Seite wirklich in einem besonderen, relativ asketischen Dasein mit veganer Ernährung, muss man schon sagen. Aber ich weiß auch, auf der anderen Seite bist du ein bisschen ein Junkie, nämlich was Süßigkeiten betrifft. Und da gibt es auch lustige Videos von und mit dir, die man sich anschauen kann. Du bist ja ein richtiger Schokoholiker in Wahrheit. Ist ja auch schwierig, wenn man dann vegan Süßigkeiten zuführen muss, aber angeblich, du sagst immer, sie schmecken trotzdem gut. Ist das wirklich so?
Ja, also das muss ich vielleicht insofern korrigieren. Also das gemeine Verständnis sozusagen ist vom von der Mehrheit wahrscheinlich der Leute, dass es irgendwie asketisch wirkt. Mhm. Für mich ist eigentlich das Gegenteil der Fall gewesen, dass ich durch die pflanzliche Ernährung habe ich eigentlich mehr Lebensmittel entdeckt, als ich das vorher gehabt habe. Also ja. Im Nachhinein betrachtet habe ich es vorher sehr einseitig gegessen. Mhm. Ich habe vielleicht, gerade als Sportler isst man meistens so mageres Händelfleisch, manchmal vielleicht ein Rindfleisch und Schwein lassen wir meistens. Also ich habe in Wirklichkeit zwei Fleischarten gegessen und dann die Beilagen habe ich gar nicht so genau beachtet. Mhm. Die waren wahrscheinlich aus Nährstoffsicht teilweise gar nicht so optimal. Und einfach weil ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, ist es einfach so, dass ich habe viele Lebensmittel einfach entdeckt, dass man mehr Hülsenfrüchte, mehr Getreide und so weiter kennenlernt, sowohl einfach aus Nährstoffsicht als auch von ökologischer Sicht, dass ich einfach sage, ich brauche keinen Reis, der sehr wasserintensiv ist aus Asien, wenn ich auch irgendein Buchweizen oder Einkorn oder was auch immer aus Österreich haben kann, vielleicht direkt um die Ecke von meinen Bauern. Mhm. Also da spielen alle Aspekte eigentlich rein. Und ich habe mich auch mehr damit auseinandergesetzt und habe halt dann begonnen, okay, wahrscheinlich was viele Leute nicht machen, einerseits Hülsenfrüchte halt sehr regelmäßig, die werden leider sehr wenig konsumiert, Nüsse, Samen und so integriere ich eigentlich in jeder Mahlzeit, das ist, habe ich vorher so auch nicht
gekannt. Aber ich glaube, du wirst mir jetzt nur sehr geschickt ausweichen, betreffend deiner Süßigkeiten.
Also Süßigkeiten, ja, aber auch für die Süßigkeiten, das war immer schon so, also ich war immer schon eine Naschkatze, also eher auf der süßeren Seite, so Chips und so interessieren mich eigentlich nicht wirklich, sondern eher Schokolade, Eiscreme und Co. halt. Und ja.
Das war schon ein Einschnitt dann doch, oder nicht?
Eigentlich nicht, also es war, ich habe das immer schon eben auf meinem Instagram-Kanal, kann man gerne vorbeischauen, ich habe quasi irgendwann begonnen, weil ich es lustig gefunden habe und gerne halt verschiedene Sachen probiert, begonnen die zu testen und dann Videos davon reinzustellen, seit, weiß ich jetzt gar nicht, 2015, 2016, also ich habe letztens geschaut, es sind schon knapp 530 Videos oder so, die es mittlerweile gibt.
Das heißt, 530 verschiedenste Süßigkeiten hast du da jetzt
genau, habe ich verkostet und ja, eben seit ich vegan worden bin, eben nur mehr welche, die rein pflanzlich sind und man glaubt irgendwie, es gibt da nichts, aber letztendlich ist viele Sachen gibt es mittlerweile neu einfach schon, weil natürlich die Leute merken, dass der Bedarf an veganen Lebensmitteln da ist, nicht nur bei vegan lebenden Leuten, sondern auch viele andere Leute einfach sagen, okay, gerade in Corona-Zeiten, man weiß halt jetzt, wo die Pandemie herkommt und was die Zustände so ein bisschen sind, hat das in Deutschland mitbekommen halt, dass auch in Deutschland und Österreich geht es da nicht schön zu in den Schlachthäusern. Das hat gleich ein bisschen mitgewirkt, also es gibt mehr Produkte und auf der anderen Seite, es sind so viele Sachen schon vegan, wo man es einfach vorher nie checkt hat. Also klassische Sachen, jetzt Mandelschnitten waren immer schon vegan, diese Oreo-Cookie-Kekse waren immer schon vegan.
Ah, das ist gut, dass du das alles aufzählst für die
ja, Zuhörer. Für die Leute vielleicht. Oder es ist einfach zum Beispiel, Schokolade ist ja eigentlich, wie damit kann man sagen, mit Milchpulver nur gestreckt. Das ist eigentlich der minderwertige Anteil in einer Schokolade, sondern oft Zartbitterschokolade, auch Kochschokolade, die haben dann... Der Kakao selber ist ja vegan, ist eine Pflanze. Mhm. Das heißt, auch vieles von dem ist von Haus aus eigentlich vegan. Es ist halt noch nicht oder damals noch nicht deklariert worden, weil das jetzt keine Wertigkeit für die Industrie gehabt hat. Aber da merkt man einfach schon, dass sich einiges tut.
Da tut sich was, ja.
Es ist schon angenehm, wenn es eben zertifiziert ist und sein Siegel drauf ist, weil dann muss ich mir nicht alles durchlesen hinten, sondern dann kann ich ihn schon und weiß schon. Genau. Ist ein bisschen einfacher.
Ja. Wie du noch eine klassische Naschkatze warst, was war dein absoluter Liebling von den Süßigkeiten? Gibt es da eine Erinnerung? Oder waren sie zufällig die Mannerschnitten? Oder gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist sie jetzt nicht mehr und es macht auch nichts, aber das war schon so dein Highlight?
Es ist schwer zu sagen, ich esse eigentlich alles gerne, es waren viele.
Also ein richtiger Liebling, so ein Weihnachtskeks, irgendetwas mit Butter, irgendwas, nicht, kann sich nicht mehr erinnern, ist es schon weg.
Ich könnte mich nicht auf eins festlegen. Es gibt viele, viele geile Sachen, die ich damals gegessen habe, aber es ist so in irgendeiner
Form. Sie fehlen dir nicht mehr.
Nein, es lässt sich für alles einen Ersatz finden, das muss ich allgemein sagen. Es ist nicht nur bei den Naschsachen, sondern auch bei den Hauptmahlzeiten, nenne ich es jetzt einmal.
Ja.
Es fehlt einem nichts, weil natürlich, du hast den Geschmack nicht eins zu eins und ich für mich selbst, ich bin jetzt kein Fan von so Ersatzprodukten oder so, ich brauche das nicht, dass ich mir irgendwas kaufe, was halt genau wie ein Fleisch schmeckt und die Konsistenz hat oder jetzt der nachgemachter Käse.
Das ist komisch, ja.
Ist gut für Leute, die umstellen wollen und einfach die Umstellung vom Geschmack nicht schaffen noch. Da ist das hilfreich, aber für mich, ich selber brauche es einfach nicht, sondern ich habe es durch Sachen ersetzt, die teilweise vielleicht anders schmecken, aber halt auch für sich gut schmecken und dadurch habe ich da kein Problem. Und wie gesagt, bei mir ist die die Menge an Lebensmitteln konsumiere, eher größer worden. Also die ja,
Und
also
was ist denn, gibt es jetzt ein Produkt, das du vielleicht hier nennen kannst, möchtest, das wirklich vegan, süß, wirklich dein Highlight ist, so, wo du denkst, ach, das freue ich mich, das kaufe ich mir jetzt wieder, das ist so dein Stück Glück. Gibt so etwas?
nicht wirklich, eigentlich einfach, was man als Österreich halt einfach wirklich immer zu Hause hat, sind die Mandelschnitten, weil die kann man halt immer. Aber es ist so dadurch, dass ich einfach sehr viel ausprobiere, immer verschiedene Sachen. Es gibt
Gibt's neue
wirklich
Dinge
so
auch?
viele gute Sachen. Also ich
Aber so
glaube,
frische Mannerschnitten sind genial, oder?
sind schon gut,
Da
ja.
isst man schon eine Packung zusammen,
Ja,
oder?
sicher. Nein,
Reicht
also
da eine? Oder reichen, müssen da schon, muss eine
es
zweite
kommt
auf?
drauf an, aber wenn es offen ist, ist dann weg. Das ist klar. Also ich
Ja.
bin so einer, wenn es ist wurscht, ob das jetzt Mandelschnitten sind oder was auch immer. Also
Ja.
da darf halt schon klar, wenn die halt offen ist, ist weg. Das
Ja,
ist schwierig, dass
das
man
geht
da
dann nicht unter Kontrolle zu halten,
ist
ja.
halt so. Aber gut, das ist auch vielleicht, um da das zu erwähnen, es ist, das hört sich dann oder schaut manchmal so aus, als würde ich da nur Schokolade essen und wie kann der trotzdem schlank sein und ein guter
Na
Sportler
gut,
sein.
man
Es
weiß ja,
ist,
wie viel du läufst. Von daher
das
gleicht
geht
sich
natürlich
das.
weg, aber man muss natürlich schon sagen, vielleicht wenn man da ein bisschen die, ich nenne es, oder ich bringe da immer gerne halt die 80-20-Regel auch zur Anwendung. Wenn 80% meiner Ernährung ausgewogen, bedarfsdeckend sind, der restliche 20% ist halt mal irgendein Burger oder Schokolade oder ein Eis oder so, dann
Dann ist
behaupte ich
das
mal, ist
genau
das
wurscht,
komplett
ja.
wurscht. Und bei den
Das kann ich
meisten,
bestätigen, ja.
ja, kann man bestätigen, bei den meisten Leuten auch teilweise unbewusst ist es halt leider umgekehrt so.
Ja.
Manchmal wissen sie gar nicht eben, darum sind eben Ernährungswissenschaftlerinnen und Beraterinnen wie du wichtig, dass man ihnen aufzeigt, okay, vielleicht ist das gar nicht so gescheit, was man da gegessen hat, auch wenn man glaubt hat, ich gebe mal halt da dann, weiß ich nicht, das Olivenöl dann haufenweise drüber oder so, wo sie glauben, das
Ja,
ist gesund, aber
ja.
dann sind halt, weiß ich nicht, bei manchen Kalorien dabei und dann wundert sie sich, warum sie zu viel
Ja,
Gewicht
es
haben
ist sehr
oder
komplex,
es gibt
genau.
irgendwelche
Ja.
Nährstoffmengen und man weiß nicht wieso.
Bist du
Ja.
ein bisschen ein, aufgrund deiner Ernährungsweise auch ein bisschen ein Apostel geworden, einer, der das auch gerne anderen nicht umhängen möchte, aber ist es schon so, oder fragt man dich überhaupt, ist es so, dass du andere bekehren möchtest? Veganer haben so den Ruf, dass sie das gerne auch nach außen bringen, den Eindruck habe ich bei dir nicht, aber ist es schon manchmal so, dass du manche gerne auch bekehren wollen würdest? In Richtung vegan, jetzt gar nicht zur gesunden Ernährung, sondern weg vom Fleisch, weg von den tierischen Lebensmitteln. Ist es so?
Wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich es, also wenn ich schnipsen könnte und machen, dann würde ich es natürlich machen, dass die Welt vegan ist, weil das einfach meinen ethischen Vorstellungen entspricht. Und ich verstehe das, wenn Leute reduzieren und sich schwer tun. Also ich werde nicht jemand sagen, dass es für mich, also für mich wird es falsch sein, wenn man tierische Sachen konsumiert, einfach ethisch. Das werde ich auch so sagen. Aber es hat sich ein bisschen entwickelt am Anfang eben. Ich habe das, eben da traut man sich das gar nicht zu sagen, ist das vielleicht ein bisschen komisch und man hat auch in seinem Freundeskreis dann gar keine Leute oder irgendwelche, die halt vegan leben.
Die ähnlich denken, ja.
Ja, das ist halt dann, das findet man dann mit der Zeit so auch, aber da war es noch stiller. Jetzt ist es so, man merkt allgemein einfach, dass das Interesse also
Ja,
jedes
es
Jahr viel
wächst,
größer
ja.
wird. Einerseits eben, dass es die Industrie mehr gibt, andererseits eben, dass doch schon von irgendwelchen Medien, ob das jetzt teilweise ORF und Co. ist, die dann einfach Berichte machen. Natürlich in Kombination mit Spitzensport und Vegan ist noch interessanter für viele. Also da habe ich jetzt doch schon einige Berichte gehabt oder einige Leute fragen einfach so nach. Und was ich immer schön finde, dass auch eben aus dem Sport zum Beispiel Leute kommen und mich Sachen fragen oder vielleicht ein paar Tipps haben wollen, was ich natürlich immer gern mache, weil sie halt einfach sehen und das versuche ich schon, wenn man sagt, okay, ich bin der Beste in dem Land, beim Laufen und ich ernähre mich vegan. Das heißt, dass man ein bisschen sagt, okay, es geht so auch, weil ich glaube,
Ja.
viele Leute verstehen, letztendlich, wenn man es zeigt, den ethischen und auch den ökologischen Aspekt versteht, glaube ich, jeder. Also wenn man die meisten Leute könnten sich wahrscheinlich die Videos von der Fleischherstellung gar nicht anschauen. Aber es ist halt dann ein bisschen einerseits das Nichtwissen, gerade im gesundheitlichen und Leistungsbereich, also wenn ich dann höre von Leuten, die halt zweimal die Woche ins Fitnesscenter gehen, die dann glauben, sie können den Eiweißbedarf nicht decken, das ist einfach,
Ja,
das ist
dann
das
herrschen
Wissen dann
viele
teilweise.
Irrtümer,
Also
ja.
es ist einfach, am wichtigsten, denke ich, ist einfach Information, das war bei mir auch so, aus allen Aspekten, einfach ethisch, ökologisch und gesundheitlich, dass man einfach Bescheid weiß, weil viele Leute würden es wahrscheinlich machen, kennen sich einfach nicht aus und wie wir schon gesagt haben, die Gewohnheit ist halt bei Menschen so, dass man halt gern sowas macht, wie es immer war. Und ja.
Jetzt ist es so, jetzt hast du eine Erfolgsgeschichte, du hast jetzt in diesem Jahr eine besonders erfolgreiche Saison hinter dich gebracht, du hast neue Bestzeiten aufgestellt, bist wirklich großartig gelaufen und bist vegan versorgt. Und jetzt könnte das aber natürlich auch für viele bedeuten, ja, das klingt jetzt interessant und ich würde jetzt auch auf vegan umstellen, das ist scheinbar machbar, aber da muss man schon ganz wichtig dazu sagen, dass jeder Mensch ganz individuell unterschiedlich ist und es bedeutet nicht für jeden, dass genau dein Konzept auch dann da Erfolg verspricht. Deswegen ist es total wichtig, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Geschichte, die erfolgsgekrönt ist, bedeutet aber nicht, dass es dann übertragbar ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht sich nicht immer für alle aus. Das ist gerade wirklich in der veganen Ernährungsweise ganz wichtig, dass man das hier vielleicht noch dazu sagt. Wenn du jetzt mit jemandem am Tisch sitzt und der isst Fleisch, das stört dich nicht. So wie der Raucher, der sich das Rauchen aufgehört hat und einen Raucher, die sind oft sehr hysterisch und auch sehr, verständnislos Rauchen gegenüber. Das hast du nicht. Oder schon. Wenn du jetzt mit jemandem essen gehst und der bestellt sich jetzt ein Steak und du isst dann vegan, es ist dir egal.
Ich werde jetzt nicht direkt was sagen, aber es ist natürlich schwieriger geworden, wenn man, hätte ich auch nicht geglaubt zu Beginn, aber wenn man sich einfach damit beschäftigt, es ist dann schwer, es ist für einen manchmal sehr unverständlich, weil man eben das Problem ist wahrscheinlich einfach der unterschiedliche Wissensstand. Also ich habe ich habe mich auch schon mal vor ein Schlachthaus gestellt, um einfach das Ganze zu sehen, weil ich selber erleben wollte, dass ich nicht nur die Videos kenne. Und wenn du halt mal irgendwelche Kuhbabys siehst, die halt ins Schlachthaus transportiert werden und die vorher noch quasi angegriffen hast oder gestreichelt hast, halt bevor sie reingefahren sind, dann hast du halt einen anderen Bezug dazu und jeder wird das sofort bestätigen wahrscheinlich.
Ja, aber da muss ich mich jetzt einbringen. Ja. Ich habe mir das auch angeschaut, ja, und ich esse dennoch Fleisch. Ich schaue halt, woher ich es beziehe. Das heißt, ich bin schockiert, wenn ich es sehe, aber ich esse dennoch wenig. Ich esse nicht viel Fleisch, aber ich kann das dennoch trennen. Ja. Aber so wie du schon richtig sagst, das wächst dann in einem, dass man dann doch die Toleranz verliert vielleicht zu Leuten, die dann Fleisch essen. Und so wie auch vielleicht Menschen, die Fleisch essen, wenig Toleranz gegenüber Veganern teilweise haben und über die schimpfen und sagen, der Gemüsefresser und so Geschichten. Ja. Das ist einfach total schwer. Das polarisiert total, finde ich, dieses Fleisch und nicht Fleisch essen, oder? Das
nimmst du schon. Es ist schon, ja. Und ich kenne es eigentlich so, dass eben, was du gesagt hast, meistens die Veganer sehr, sehr aufdringlich wirken. Also ich selber kenne es nur umgekehrt eigentlich. Meistens will ich einfach nur essen und sobald irgendwer bemerkt halt, dass ich keinen halt nachfrage oder das vegane Bericht gestellt oder so, ist es dann meistens so, dass die mischköstlichen Personen dann anfangen zu fragen. Also meistens, es ist meistens umgekehrt, aber es polarisiert doch sehr.
Ist das auch interessant für dich? Spielst du damit auch ein bisschen, wenn das dann polarisiert? Vor allem auch, weil du ja im Petto hast, du bist jetzt gut im Sport, du läufst so gut wie nie. Es gibt keine Leistungsminderung jetzt aktuell für dich. Das heißt, du lässt dann die Katze schon mal aus dem Sack und freust dich darüber auch.
Ja, also wenn ich eben informieren kann, dann freut mich schon natürlich. Ich sage, was ich nicht machen werde, dass ich sage, du bist ein Trottel und ein schlechter Mensch und ich bin besser, das macht, sondern ich kenne es ja selber von meiner Seite. Ich weiß ja, was die Sachen sind, die vielleicht, wo man zweifelt. Und ich hätte wahrscheinlich viele von den Argumenten, die einfach keine Argumente sind, wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren selber vorgebracht, dass man das erzählt, den Leute kann dann, aber Löwen essen Fleisch am Steinzeitmensch und ich kaufe eh nur Bier und so, das sind genau die Sachen, die ich wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren noch gesagt hätte. Mhm. Wenn man sich beschäftigt halt damit, weiß man einfach, dass das nicht so ist und man versucht halt einfach diese Lücke zu schließen, weil ich bin mir sicher bei, ich sage einmal, 90% plus ist es so, eben wenn man zeigt, okay, schau mal, so wird Milch hergestellt und da wird halt ein Kuhbaby geschlachtet dafür, sagen die meisten Leute, okay, das ist schlimm, eigentlich finde ich das falsch, aber dann muss halt eben dieses Bewusstsein ein bisschen schaffen. Es wird einen gewissen Anteil sein, der sagt, okay, ist mir komplett wurscht, halt, ja, die können halt nichts damit anfangen, das gibt es in allen Bereichen. Aber ich glaube, es ist wichtig eben, dass man da einfach informiert und aufzeigt. Mhm. Das ein bisschen mit Sport ist bei mir halt ein bisschen ein Ass im Jammel, weil viele Leute natürlich gern, wenn sie quasi ethisch und ökologisch kann man eigentlich nicht dagegen argumentieren, dann kommt halt meistens eben dieser Aspekt meistens, aber keine Ahnung, eben ich brauche so viel Eiweiß, weil ich gehe ins Fitnesscenter, das kann man natürlich dann
ein bisschen entkräften.
Und von dem her, man merkt eh, dass die Entwicklung in die Richtung geht und gehen muss teilweise, vor allem halt ökologisch, wenn wir noch einen Planeten haben wollen in Zukunft.
Wobei man auch hier festhalten muss, es bedeutet nicht, dass man wirklich böse ist, wenn man Fleisch isst, weil man dann mit die Natur komplett umbringt oder den Planeten zerstört, sondern es reicht schon, wenn die Menschen teilweise einfach bewusster mit Fleisch umgehen und mit Milch und tierischen Lebensmitteln einfach, denke ich, aus meiner Sicht, auch aus der ernährungsphysiologischen Sicht, finde ich, dass man schon aus diesen, vielleicht, es muss nicht so extrem in die eine Richtung, aber auch nicht so extrem in die andere Richtung vielleicht gehen, was Veganen, weil das würde ja wieder bedeuten, nur vegan ist das Ultimativste, rein theoretisch, für den Planeten. Und man muss da vielleicht schon sich in der Mitte treffen dürfen, damit es für alle noch lebbar bleibt. Weil ich glaube, wir werden nicht alle Menschen bekehren können. Und ich für mich weiß, ich habe es probiert, vegan mich zu ernähren, auch aufgrund eines Projektes meines Sohnes. Und es ist wirklich schwierig und heute für die Vorbereitung auf deinen Besuch. Ich habe dir uns etwas Veganes zubereitet, was nicht so kompliziert ist. Es ist relativ einfach. Das ist praktisch. Ja. Aber ich wollte dir dann eine Nachspeise, weil ich weiß, du bist eine Naschkatze. Und ja, dann Schokolade ist, ja, habe ich mir gedacht, naja, die Gans, weiß ich nicht, die Gans 90-95%ig ist überhaupt dann vegan. Und also man muss sich dann wirklich sehr dahinter klemmen und schauen und suchen. Aber ich glaube, und ich habe dann an dich gedacht, während ich da so durchgegangen bin, wenn man mal das so aufgenommen hat, dann kennt man seine Wege und weiß, wo man was findet. Dann ist es praktisch. Aber ich will für mich selber trotzdem diese Mischung beibehalten. Einfach, ich darf das, wenn ich Lust drauf habe. Und genau das ist ja auch so wichtig, wenn man das dann nämlich weiß, dass man es darf, interessiert es einen eh nicht so. Ich glaube, die Umstellung in die vegane Ernährung ist am Anfang schwierig, weil man immer weiß, man soll jetzt eigentlich nicht mehr und man sich damit auseinandersetzen muss, mit dem, was man nicht darf oder soll. Oder?
Ja, es kommt darauf an, es ist gleich wichtig eben, wenn du die Information hast, bei mir was, und ich weiß halt von den anderen, wenn du den Schalter umlegst, es ist, wenn du nicht vegan bist, sieht man es quasi als Verzicht und als auf Zurückhalten. Für mich zum Beispiel eine Kuh oder ein Schwein ist halt kein Lebensmittel mehr. Das ist genauso, wenn die meisten Leute, ich sagen würde, hast schon mal Welpenfleisch probiert, das ist urzart und saftig, die würden trotzdem nicht darauf anspringen, weil sie halt das gelernt haben oder halt zumindest so konditioniert worden sind. Hund oder eine Katze isst man nicht, sondern Kuh und Schwein ist okay. Und das ist halt einfach, wo du den Schalter umlegst. Es gibt jetzt eben ethisch keinen Unterschied oder irgendwas, was du argumentieren könntest, dass man quasi eins bringt man um und eins streichelt man.
Genau.
Und von dem her ist das für mich insofern nicht schwer, weil ich alles, was halt zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt gehe, erstens, ich weiß schon, wo was ist, eben natürlich eine Umstellung ist immer da, wenn ich zum Beispiel in ein Ausland, auch als Mischköstler in einer Supermarkt gehe und mich nicht auskenne, brauche ich auch viel länger.
Ja.
Und ich weiß halt, was ich jetzt nehme und nicht. Und eben Sachen, die halt nicht vegan, wenn ich an einer Fleischtheke vorbeigehe, das ist für mich halt kein Lebensmittel mehr, sondern halt was. Und dadurch ist es in dem, also wenn du mal vegan bist, ist es kein Verzicht eigentlich.
Dann ist es vollzogen und dann
das
ist es normal.
Einfach so, wie gesagt, eben wenn für die meisten Leute, wenn sie jetzt beim Hofer Hundefleisch geben wird, die meisten würden es gar nicht in Betracht ziehen, einfach weil sie es gelernt haben und so, also dass man sich es vielleicht vorstellen kann, so sehe ich das eigentlich, dass das wegfällt und dadurch ist es eben kein Verzicht.
Aber dass sich Menschen schwer tun in Veränderungen, gerade bei ganz stark konditionierten oder eingewohnten Verhalten, das ist einfach, das liegt auf der Hand, sonst hätten wir auch nicht das Übergewichtsproblem, weil eine Verhaltensveränderung gerade beim Gewichtsthema ist relativ einfach erklärt und auch relativ einfach umgesetzt.
Natürlich.
Aber die Leute können es halt dann nicht nachhaltig, weil die Gewohnheiten immer so durchklopfen. Und das ist wahrscheinlich auch bei veganer Ernährung das Thema, dass diese Veränderungen einfach sehr, sehr nachhaltig passieren müssen. Und das ist sehr anstrengend, gerade wenn man einen intensiven Lebensalltag hat mit Job und Kind und Haushalt und Beruf und so weiter. Und da ist es vielleicht für einen Leistungssportler unterm Strich eine Veränderung, die man wachsen lassen kann, die einen aber sonst nicht stark beeinflussen. Vielleicht ist das auch der leichtere, angenehmere Zugang. Aber ich kenne natürlich auch aufgrund meines Jobs viele Menschen, die sich in die vegane Richtung entwickelt haben, auch im vollen normalen Berufsleben. Also es ist möglich. Es ist halt aufwendig, definitiv und anstrengend. Und vor allem, so wie du es schon erzählt hast, in der Gesellschaft, die sich erklären müssen. Und dieses gegen argumentieren müssen und sich rechtfertigen müssen. Das ist anstrengend.
Ja, ja, es ist schon interessant. Es war für mich so, in einer Position zu sein, wo man vielleicht diskriminiert ist, jetzt so stark ausgedrückt,
ja, doch, aber
es ist
auch,
in gewisser Weise, schon, ja. Also es gibt schon Studien, wo halt herauskommen ist, dass die Diskrimination von, wenn du vegan lebst, ist höher als zum Beispiel, wenn du homosexuell, ja, bist mittlerweile. Also ich habe da schon ein bisschen mitbekommen, dass für dich, es ist so offensichtlich, mhm, was, und wo ich eigentlich weiß, die Leute, das ist immer so schwierig für einen dann zu verstehen, dass einer dagegen argumentiert und daneben hat er seinen Hund sitzen zu, ja, Hause in seiner Wohnung, ja, und sagt, ich habe Tiere so gern.
Ja.
Gleichzeitig ist er ein Burger und du verstehst nicht, kannst du die Verbindung nicht herstellen? Das ist,
nein, kann er nicht,
sehr
der
schwierig.
Sieht das, der sieht
immer,
das
wie du gesagt hast, das,
ja,
ist dieses, ja, das ist in jedem Bereich, wenn eine Person sein ganzes Leben unsportlich war und du sagst, jetzt, du sollst dreimal die Woche Sport machen, ist genau dasselbe.
Genau.
Das wird, die Vorstellung für ihn wird im ersten Moment so schwer sein, wie soll ich das in mein Leben integrieren,
ja,
und das,
ja,
ist teuer,
ja,
und aufwendig und ich muss planen. Irgendwann nach einem Jahr, wenn du, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag laufen gehst, eine halbe Stunde, ist das für dich normal und
kannst
du siehst
nicht
das nicht als,
ja,
Mehraufwand, sondern sogar als Bereicherung wahrscheinlich. Genauso ist es halt in meinem Fall bei den Jahren. Wie gesagt, das ist in jedem Bereich und darum ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man da aufzeigt, wie es gehen kann zum Beispiel. Und eben, das freut mich jedes Mal, wenn einfach Leute herkommen und fragen, hey, wie kann ich das machen, das machen willst du? Und
super,
von dem her ist das halt so ein bisschen der Ansatz, den ich versuche zu verfolgen.
Aber ich kenne, noch einmal zur Wiederholung, wir kennen uns schon länger und ich,
ja,
kenne diese Entwicklung und habe auch das mit dir jeweils immer besprochen. Und das war immer sehr interessant, deine weitere Vorgehensweise diesbezüglich. Und was ich jetzt tatsächlich stark bemerke, ist das, was du schon erzählt hast, dass du schon wirklich gefestigt bist in dieser Einstellung und auch schon mehr oder weniger diese Akzeptanz des anderen gegenüber verlierst ein bisschen. Das war am Anfang überhaupt nicht, da warst du sehr locker, bist es jetzt auch, das ist jetzt nicht irgendwie, aber nur, das ist schon diese Wende, die man dann doch vollzieht, was ja wahrscheinlich auch ein Instinkt, ein natürlicher Verlauf ist, damit man das auch gut auf Dauer auch umsetzt, das ist eh klar.
So, ja,
wie die Menschen
eben natürlich, ist, wie überall eben.
Ja.
Es ist, ich weiß, dass ich habe vor 5 Jahren, das ist so ein bisschen ein Schwanker, ist es nicht, aber so ein Ding, da war ich noch mit Freunden im Ausland und da habe ich so gefunden, dass es in einem Lokal in der Stadt hat es gegeben, so eine Challenge, wo du ein Steak bekommst, ein Kilo, und wenn du das innerhalb von einer halben Stunde isst, dann hast du es quasi, kriegst das geschenkt. Das habe ich in einer Viertelstunde gegessen, also ich habe wahrscheinlich mehr tierische Produkte gegessen als die meisten oder als wahrscheinlich jeder, der dazuhören wird bei dem. Und ich hätte vor 4, 5 Jahren, wenn das mir gesagt hat, hätte ich auch gebittert, deppert, der Veganer und was soll das? Obwohl ich wahrscheinlich damals, wenn ich den Wissensstand von heute gehabt hätte, ich hätte kein Argument dagegen eigentlich gehabt, außer dass ich vielleicht sage, mir schmeckt das Steak jetzt, aber ich hätte nichts einbringen können. Aber eben, das muss man ein bisschen reinbekommen. Natürlich, man in gewisser Weise, ja, versteht man es weniger, wenn man sich damit beschäftigt, eben gerade wenn man so eben Leute aus dem direkten Umfeld, die kennt man, man weiß, okay, das sind echt gescheite und liebe Leute, aber wieso checkt man das jetzt nicht? Das ist immer schwerer, genauso wie wahrscheinlich wer der Raucher war, dann aufhört und dann fällt ihm auf, wie grauslich das eigentlich sein kann, wenn neben dir einer raucht. Das ist wahrscheinlich im ersten Moment, hast du das nicht, aber nach ein paar Jahren denkst du, wieso raucht er jetzt, das ist komisch.
Ja.
Also es ist wie überall, es ist einfach Gewohnheit, Umstellung und so sind halt für Menschen Bereiche, die halt aufwendig sein können, gerade am Anfang, aber es ist, glaube ich, wie überall so ein bisschen so, wenn du, man sagt ja immer nach, so nach 3, 4 Wochen, wenn man mal was gemacht hat, wird es zu einer Gewohnheit und dann ist quasi normal. Das kann ich jetzt, also zumindest in dem Fall von den Jahren, auch so bestätigen. Also nach 1, 2 Monaten irgendwann am Anfang schaust du noch
vielleicht
alles durch.
Aber
und so
nur, das muss man dazu, das stimmt schon, was du sagst, so 3, 4 Wochen, aber nur, wenn man vielleicht mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Zielsetzung an die
das,
Sache
ja,
herangeht.
Also
weil, weißt du, wie viele Menschen in der Fastenzeit 40 Tage keinen Zucker zuführen? Aber dann haben sie wirklich...
Nein, also das ist... Du musst wirklich eine sinnvolle Motivation im Veganismus, also man muss im Prinzip ein bisschen unterscheiden, weil wenn man Veganismus an selbst ist ja nicht die Ernährungsform, sondern quasi die ethische Einstellung.
Also
es ist dann oft bei der pflanzlichen Ernährung so, wenn Leute sagen, die halt teilweise sind halt leider Leute, die jeden Trend, sage ich jetzt einmal, dann nachlaufen, die haben, weiß nicht, glutenfrei gemacht und dann haben sie nur, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas basisch und dann low carb und jetzt haben sie halt gehört, dass vegan das und irgendwelche Zauberwirkungen hat, was das nicht hat. Also ich halte mich immer zurück. Ich würde nie sagen, dass es, ich würde sagen, vegan, es ist nicht schlechter, du kannst alles damit genauso machen. Ich würde das nicht hergehen und sagen, wenn du jetzt vegan lebst, kriegst super Kräfte und was auch immer. Also das geht in beide Richtungen. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und halt so Leute, die halt sehr empfänglich vielleicht für so etwas sind, die fallen dann auch da rein. Und dann, ich habe schon Leute drauf, die haben mir gesagt, ich habe zum Frühstück Gemüse gegessen, aber nach einer Zeit habe ich mich nicht gut gefühlt, wo ich mir halt dann denke, das...
Vielleicht war es nicht das Richtige.
Manchmal scheitert es schon im Ansatz. Also wenn die Leute eben gerade das Wichtigste ist dann wieder, dass sie informiert sind, weil wenn du das Wissen nicht hast und dann glaubst, vegan ist Salat und du isst dann jeden Tag einen gemischten Salat nur, das kann nicht gut gehen.
Das ist eben wichtig,
dass man informiert ist. Das ist natürlich eigentlich egal bei welcher Ernährung, weil wenn du dich blöd ernährst, ist egal, ob mischköstlich, vegetarisch, vegan, dann irgendwann wird es schief gehen.
Das stimmt, das kann ich unterstreichen.
Das kannst du wahrscheinlich bestätigen.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir schon wirklich lange geplaudert und wir könnten wahrscheinlich noch ewig so dahin fragen und reden, weil es sehr interessant ist. Aber das Essen ist mittlerweile fertig und der vegane Eintopf ist, glaube ich, schon durchgegart. Den werden wir uns jetzt zu Leibe führen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, er schmeckt dir.
Sicher.
Und vielleicht möchte ich dich doch noch eine Sache fragen. Was darf in deiner Küche, ganz kurze Antwort nur, was darf in deiner Küche absolut nicht fehlen an einer Zutat?
Würde ich keine spezielle Zutat sagen, sondern einfach was, vielleicht, dass man ein Gefühl bekommt, was meine Basis ist für jede Hauptmahlzeit. Eigentlich ist es irgendein Getreide, eine Hülsenfrucht, Gemüse und irgendwelche Nüssen und Samen.
Grundnahrungsmittel soll nicht fehlen.
Eigentlich Grundnahrungsmittel, ich will kein spezielles nennen, sondern einfach die Kombination aus dem ist das, was für mich wichtig ist, dann bin ich gut versorgt und das sollte auf jeden Fall immer da sein.
Da möchte ich gleich ergänzen, es soll bitte bei niemandem zu Hause fehlen, das wäre
gut.
Und noch ganz schnell, wenn du einen Dauerlauf hast, der länger ist und du als Ausdauerathlet musst oft länger oder darfst auch länger durch die Gegend laufen, was hörst du manchmal Musik und was ist dein super Motivationslied?
Ja, ich höre Musik, wenn ich bei mir zu Hause bin und allein meine Dauerläufe mache. Bei gemeinsamen Trainings mache ich es nicht, einfach ein bisschen aus Respekt halt zu meinen Trainingskollegen. Mhm. Aber ich höre sehr gerne Musik und...
Was ist dein super motiviert? Also wenn du wirklich so schnelle, noch zum Schluss so ein bisschen Gas oder keine Ahnung gibst, dann was ist dein Lied, was so richtig so, wenn du das hörst, dann kriegst du sogar Gänsehaut, weil du so dahin fliegst.
Kann ich da jetzt leider wie bei den Lebensmitteln auch keinen einzelnen Namen oder so nennen, sondern ich bin einer, der, ich lade mir irgendeinen Megamix runter, wo halt eine Stunde zusammengemixt ist und wie bei der Ernährung, für mich macht es die Mischung irgendwie aus, die Kombination.
Aber gibt es nicht einen einzigen Hit,
ich habe keinen Favorite, den ich immer höre, der mich voll aufpusht, sondern...
Auch nicht vor einem Wettkampf, ein Rituallied, irgendetwas.
Nein, da, ich höre allgemein halt natürlich Musikrichtungen, die mir gefallen, aber jetzt kein bestimmtes Lied, sondern einfach gemischt, genau eben wie ich es bei der Ernährung auch mache und die Kombination und die Gesamtheit macht es dann für mich aus so ein bisschen.
Hast du ein Ritual vor einem Wettkampf? Gibt es ein Gebet, das du sprichst? Gibt es irgendeine Bewegung, die du machst? Gibt es irgendeinen Move, irgendein, das nicht fehlen darf, damit du in deinem, man hat ja oft so abergläubische Gedanken, gibt es da irgendetwas?
Nicht wirklich, also ich bin jetzt weder religiös noch so sehr gläubig oder abergläubisch. Was ich mit der Zeit gelernt habe, man glaubt manchmal, wenn man ein guter Wettkämpfer hat, versucht man, was habe ich da jetzt gemacht, was habe ich gegessen, wie habe ich aufgewärmt, was habe ich für Übungen gemacht. Letztendlich, man kann es mit Placebo-Effekt wahrscheinlich was hervorrufen, aber ich habe einfach in diesen 10 Jahren mittlerweile, wo ich Profisport mache, gemerkt, dass es nicht eine Sache gibt, mit der du irgendwas herzaubern kannst oder die immer wirkt, sondern wenn du gut trainiert hast, gut ernährt hast, dich gut regeneriert hast, dann wirst du gut laufen. Wenn du das nicht gemacht hast, wirst du schlecht laufen und dann hilft auch irgendeine, dass irgendeinen bestimmten Socken anziehst, wird dir dann nicht raushelfen, leider. Also schlechte Nachricht, du kannst nicht irgendwie was herzaubern. Gute Nachricht, wenn ihr kontinuierlich trainiert, gut esst und genug Schlaf und Erholung bekommt, dann werdet es gut sein und dann werdet es auch immer abrufen können.
Aber so viel Sicherheit, das ist schon für viele, glaube ich, so ein Ritual, dass so diese Sicherheit, dieses, das mache ich jetzt, das beruhigt mich einfach, das haben schon viele Athleten, das weiß ich.
Genau.
Aber das muss ja nicht jeder haben und umso besser, wenn man es nicht braucht, weil dann ist man nicht irritiert, wenn es mal nicht so war.
Nein, genau, also man sollte immer einen Plan und ein Ziel haben und natürlich ist es bei mir so, ich weiß, Ich brauche ungefähr eine Stunde zum Aufwärmen, dann gehe ich meine 15 Minuten einlaufen, dann weiß ich die Übungen, die ich mache, zum Mobilisieren, zum
Der Ablauf ist immer der gleiche.
Der Ablauf ist gleich, aber es ist jetzt nicht eben so, ich ziehe mir Socken an oder ich spreche ein Gebet oder was auch immer und dann funktioniert, sondern also man sollte jetzt nicht nachdenken müssen vor einem Wettkampf zum Beispiel, was ich jetzt mache, sondern immer Ziele vor Augen haben, das ist eigentlich wichtig. Und wenn man
das betrifft das ganze Leben.
Du brauchst ein Ziel und einen Plan dazu machen, weil wenn du herumirrst, dann kommt nie was raus, egal ob das Sport, beruflich, privat
oder sonstiges ist. Du bist auch im Netz zu finden, du hast auch eine Facebook-Seite, man findet dich unter deinem Namen, Andi Wojta mit V-O-J-T-A. Es wird noch dann Informationen dazu angeführt. Und man kann bei dir auch sogenannte Webinare nachhören oder nachschauen. Und manchmal kann man sich auch sogar anmelden für so etwas. Machst du das aktuell? Gibt es da etwas? Und wie kann man das finden?
Es steht noch kein Termin fest, aber ich werde auf jeden Fall wieder einen Online-Kongress zum Thema Lauf machen. Den habe ich jetzt schon dreimal gemacht. Das ist einfach quasi wie ein Kongress, nur halt online. Und gerade in Corona-Zeiten geht es eh nicht anders, wo ich einfach Sportler, Experten, ob das jetzt irgendwelche Physiotherapeuten, Mentaltrainer, Ernährungsberater, wie bei dir zum Beispiel, vor die Kamera hole, dass die Leute einfach zum Thema Laufsport was lernen können. Da können sie immer auf laufheld.com vorbeischauen.
Laufheld heißt das.
Genau, Laufheld ist sozusagen die übergeordnete Marke, wo ich das mache. Also auf laufheld.com gibt es immer Infos. Aber ansonsten kann man natürlich wie heutzutage vor allem Instagram, Facebook unter meinem Namen einfach vorbeischauen. Für alle, die vielleicht Lauf interessiert sind, auch kann man bei YouTube vorbeischauen, auch einfach meinen Namen reingeben. Dann kommt sie zu meinem Kanal, wo ich verschiedenste Themen einfach behandle, wo ich zeige, was habe ich trainiert, wie tue ich aufwärmen, wie könnt ihr Verletzungen vorbeugen. Also die verschiedensten Themen. Für alle, die vielleicht im Laufen interessiert sind, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ihr könnt mir auch dort Fragen in Kommentaren und so stellen, weil ich die versuche, alle individuell zu beantworten.
Super. Also, und wenn ich dich jetzt live sehen will, dann entweder bei mir in der Praxis.
Genau, können wir gemeinsam
was machen. Nein, wenn ich dich jetzt live erleben möchte, dann vielleicht, wenn es wieder mal möglich ist, bei einem Wettkampf, im Dusiger oder wo auch immer, aber auch im Training, rein theoretisch, wann läufst du in der Praterhauptallee? Wann kann man dich vorbeiflitzen sehen?
Meistens? Im Normalfall habe ich Dienstag und Donnerstag mein Vereinstraining ab 16 Uhr. Das heißt, so in dem Zeitraum 16 bis 18 Uhr ist es meistens, ist es am wahrscheinlichsten, dass man mich trifft, weil die Hauptallee geht eh noch rauf runter. Das heißt,
da kann man dich auch mal erkennen und man erkennt dich ganz sicher, weil es läuft wahrscheinlich niemand in dem Tempo, wie du läufst.
Ja, es fällt auf jeden Fall auf. Entweder ich bin allein oder mit anderen Trainingskollegen, dann
nein, aber du fällst definitiv auf, weil du hast einen wirklich wunderschönen Laufstil. Man erkennt das sofort, dass du ein Profisportler bist und du bist sehr groß gewachsen und schlank und liebe Hörerinnen und Hörer, man erkennt ihn.
Man wird es erkennen.
Also unbedingt Dienstag oder Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr kann man dich auch einmal wirklich in der Hauptallee sehen.
Kann man mich sehen und wer Lust hat, kann gerne auch mit drauflaufen.
Bitte theoretisch mitlaufen.
Würde ich aber in den meisten Fällen eher nicht empfehlen. Manchmal gibt es Hobbyläufer, die dann versuchen, wenn man es
überholt. Aber ist doch nett, oder? Das ist total nett.
Es ist nett, es ist cool für mich, aber meistens
überfordert die natürlich.
Die Person nicht so angenehm, wenn sie halt einen 3-0-Schnitt oder so dann auf einmal
rennen. Das macht nichts. Hauptsache man durfte mal mit dir laufen, oder?
Ist doch eine schön. Coole Sache, mich stört es nicht, also könnt ihr gerne vorbeikommen
und mitmachen. Cool. Super, wir werden jetzt den Gemüsetopf herholen, ja, und dann werden wir essen.
Perfekt. Super. Mahlzeit.